Herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass wir wieder miteinander verbunden sind. Heute werfen wir wieder einen Blick auf unsere Kirchen, auf unsere Kirchenbauten. Viele von uns haben es schon erlebt, wenn wir eine Kirche betreten, bestaunen wir diese Bauwerke, diese Höhe, diese Breite, diese Wucht und überlegen uns vielleicht auch, wer kann denn so etwas gebaut haben, wer hat sich denn sowas ausgedacht und welchen Sinn hat es denn, so eine Kirche in diesem Baustil zu bauen. Heute sprechen wir darüber und dazu sind wir verbunden mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Er ist uns aus Diedorf per Telefon zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Ja, ich grüße Sie. Schön, dass wir wieder zusammen eine Sendung machen können und einfach auch mal einen Blick auf die Kirchen schauen mit einer langen Geschichte, mit einer ganzen Vielfalt von Kirchenbauten, die uns bis in unsere Tage faszinieren, begeistern und von vielen Menschen auch aufgesucht werden und die dann auch immer wieder erleben, was Menschen aus Vorzeiten doch Großes zur Ehre Gottes geschaffen haben. Und darüber nachzudenken ist interessant und es ist auch eröffnet uns auch einen neuen Blick vielleicht für das eine oder andere, was im Laufe der Geschichte innerhalb der Kirchenbauten auch geschaffen worden ist.
Das ist sehr spannend, Herr Pfarrer Bierschenk. Ich merke schon auch Ihre Begeisterung für das Thema. In welcher Kirche sind Sie denn zu Hause?
Ja, bei uns zu Hause hier in Diedorf haben wir eine neogotische Kirche. Sie ist erst kurz 1897, also kurz vor der Jahrhundertwende, gebaut worden. Weil die Vorgängerkirche zu klein wurde, hat man eine ziemlich große neugotische Kirche gebaut. Ja, eine sehr schöne Kirche, ungefähr 600 Plätze, also sehr groß. Heute könnte sie schon wieder etwas kleiner sein. Aber auch damals staunt man vor über 100 Jahren, was doch die Menschen damals für wunderbare Bauten auch so hinbekommen haben. Mhm. Da ist man heute noch fasziniert von.
Und wie geht's Ihnen, wenn Sie Ihre Kirche betreten? Das ist doch die Wucht, wenn man sich vorstellt, dass da 600 Menschen Platz drin haben.
Sie ist sehr groß. Und also sie wird nicht jeden Sonntag so voll, weil wir auch drei Gottesdienste haben. Aber wenn mal größere Gottesdienste sind und man so erlebt, wie von allen Seiten ringsrum die Leute so zur Kirche strömen und auch im Gottesdienst jung und alt ganz unterschiedliche Menschen zusammen den Gottesdienst feiern, ist das schon immer auch ein bewegendes Erlebnis. Und dann freue ich mich auch, wenn in der Kirche der Gesang kräftig zur Ehre Gottes erschallt. Das ist immer auch für mich selber ein erhebendes Moment. Und da freue ich mich auch immer, wenn das Lob Gottes so kraftvoll erklingt. Mhm. Wir haben auch sehr viele Blasmusiker, also große Blaskapelle, auch viele junge Bläser. Und wenn die noch dazu einstimmen, dann ist das schon fast wie im himmlischen Jerusalem.
Toll. Ein Blick auf unsere Kirchen, so heißt ja unsere Sendung hier in Kurs Null. Herr Pfarrer Bierschenk, ich glaube, wir müssen ganz zu Beginn anfangen. Und zwar ja mit vielleicht sogar mit dem frühen Christentum. Wie war das denn da? Hat man sofort eine Kirche gebaut oder wie ist das da vorangeschritten?
Ja, wenn wir auf die ersten Christen schauen, das wissen wir ja, dass die damals noch keine Kirche hatten. Und das Christentum hat sich ja aus dem Judentum zunächst langsam herausgegliedert. Und da kennen wir halt den Tempel oder wir kennen die Synagoge. Und ja, wenn wir die Evangelien oder die Apostelgeschichte anschauen, da erleben wir, dass sich ja die Juden immer auch in der Synagoge versammelt haben und dort Gottesdienst gefeiert haben. Aber eine Kirche in dem Sinne gab es natürlich noch nicht. Und die frühen Christen haben sich oft in Wohnräumen versammelt. Das können wir in der Apostelgeschichte an ganz verschiedenen Stellen nachlesen, dass sich die Christen oder die Anhänger des neuen Weges, wie sie auch bezeichnet werden, in Wohnhäusern bei Familien getroffen haben und dort gemeinsam Mahl gehalten haben. In der Apostelgeschichte gibt es da eine ganze Reihe von Stellen, die das belegen. Zuvor war halt die Synagoge der Ort, wo Gottesdienst gefeiert wurde. Und ja, daraus oder in den ersten Jahrhunderten waren dann auch die Wohnräume zu Hause, die Orte, wo man die Speisen gegessen hat, wo man das Mahl gefeiert hat. In der Apostelgeschichte gibt es ja auch von Paulus eine Mahnung zum Beispiel an die Wohlhabenden und Reichen, die zum Mahl kommen und schon eher kommen können als zum Beispiel die Sklaven, die erst noch ihren Dienst tun mussten. Und dann waren die Ersten schon wohlgenährt und manchmal sogar etwas angeheitert schon. Und er fand das immer unwürdig und hat gemahnt, dass auch denen etwas zusteht, die erst später zu dem Mahl dazukommen. Oder wir kennen die Geschichte von Paulus, als er sehr lange gepredigt hat, machen ja manche Pfarrer heute auch, und dass einer, ein junger Mann, der am Fenster saß, einschlief und dann drei Stockwerke hinunterstürzte und Paulus aber dann für ihn gebetet hat und er dann auch wieder okay war. Aber da merken wir, die gottesdienstlichen Räume am Anfang waren einfach in den Familien. Heute hört man ja hier und da, dass in Gemeinden es Familienkreise oder Hauskreise gibt. Man könnte das vielleicht so ein bisschen so eine Ähnlichkeit sehen, wo sich Hauskreise, Gebetskreise, Familienkreise zu Hause treffen, zu Hause das Wort Gottes lesen, vielleicht auch zusammen Mahl halten, indem sie gemeinsam ein Abendbrot essen und dann über den Glauben sprechen, vielleicht mit einem Referenten ihren Glauben miteinander teilen. Vielleicht kann man sich das so am besten vorstellen, wie das damals gewesen ist. Natürlich war das dann so, dass zu den kleinen Gemeinden, weil sie auch missionarisch waren, immer mehr Leute dazukamen. Und in der Apostelgeschichte hören wir ja auch, dass Männer bestellt wurden zu Diakonen, die einfach helfen sollten bei der Versorgung, bei den Austeilen von Brot und Wein, wo man schon spürt, dass die kleinen christlichen Gemeinden immer größer wurden, was sie natürlich dann auch vor Probleme stellte, wo finden wir große Räume, wo wir uns auch versammeln können.
Heißt das also, es wurde die Heilige Messe in den Häusern zu Hause bei den Menschen gefeiert?
Ob der Messritus schon so ausgeprägt war, wie wir das heute kennen, das war sicherlich noch vielleicht im Wachsen begriffen. Aber man hat zusammen das Wort Gottes gelesen, also Wortgottesdienst gefeiert, darüber gesprochen, sich ausgetauscht, man hat die Predigt gehört und dann hat man im Gedächtnis an das Abendmahl Jesu auch praktisch dann Mahl gehalten und zentral war, dass man sich halt dort um den Tisch versammelt hat. Der Tisch, an dem das Mahl gefeiert war, war gleichsam der Mittelpunkt und hat halt auch auf Christus hingewiesen, der die Mitte ist. Aber das war jetzt noch nicht so ein Altartisch, wie wir das dann später kennen, der fest war, sondern einfach ein Tisch, der in der Mitte stand, wo dann einfach die Gemeinschaft, die dort versammelt war, sich um diesen Tisch versammelt hat.
Das heißt ja auch, dass es sehr wenige Leute gewesen sein müssen.
Ja, zunächst. Aber, zunächst waren es wenig, aber es sind ja immer mehr dazugekommen. Wir hören ja auch, wie viele in der Apostelgeschichte sich taufen ließen und zum Christentum gefunden haben. Sicherlich gab es dann Räume und Orte, wo man sich versammelt hat, in zahlreicher Form. Aber ich denke schon, dass auch eine innere Not da war, zu suchen, wo bekommen wir jetzt Räume her, wo wir uns auch versammeln können. Dass man dann nach kleineren Sälen gesucht hat oder in den Wohnräumen halt vielleicht mehrere Zimmer zusammen verbunden hat, um auch dann die Möglichkeit zu geben, dass alle, die zum Mahl kommen oder zu der Gemeinschaft gehörten, auch miteinander Mahl halten konnten.
Ein Blick auf unsere Kirchen, das ist ja heute unser Thema hier im Kurs Null. Und wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk, er ist uns aus Diedorf zugeschaltet. Wir haben gehört, zunächst treffen sich die Christen in einem Haus, sie sind unter sich. Und das ist sozusagen der Ursprung der Kirche. Und wir schauen jetzt mal gleich, wie es weitergeht. Kurs Null hier bei Radio Horeb. Heute werfen wir einen Blick auf unsere Kirchen, auf unsere Baustile der Kirche und vor allen Dingen, wie ist das überhaupt alles entstanden? Und dazu sind wir im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Er ist uns aus Diedorf zugeschaltet. Herr Pfarrer, wann entstand eigentlich der erste Kirchenbau?
Tja, wenn man von dem ersten Kirchenbau oder vielleicht müsste man erstmal genauer sagen Kirchenraum spricht, dann würde man Mitte des dritten Jahrhunderts sagen. Vielleicht, dass man dann ein Haus hatte, was zwar noch nach außen hin wie ein gewöhnliches Haus aussah, aber was man innen schon ein Stück umgeformt hat und für den Gottesdienst hergerichtet hat. Wir müssen ja davon ausgehen, dass immer mehr Leute zu den Gottesdiensten in das Haus gekommen sind. Und daher musste man jetzt auch überlegen, wie man dieser Folge der Missionierung auch Rechnung trägt. Der Altar war immer noch ein beweglicher Tisch, um den sich das Volk versammelt hat. Aber es war halt nicht mehr möglich, wenn die Gemeinde größer wird, dass sich alle um den Altar versammeln, sondern der Altar musste halt weiterhin die Mitte des Geschehens bleiben. Aber es bildete sich dann im Laufe der Zeit eine getrennte Sitzordnung heraus. Auf der einen Seite saß sozusagen der Älteste oder der Geistliche und auf der anderen Seite die Gemeinde. Und das war schon der erste Unterschied, einfach geschuldet daher, dass immer mehr Leute zu den Gottesdiensten kamen. Die älteste Kirche, die wir oder als älteste Kirche so bezeichnen, ist die Hauskirche von Dura Europos. Und die war dann so aufgebaut, dass man einen Eingang hatte. Dann gab es einen Gottesdienst- und Versammlungsraum. Dann gab es erhöhte Sitzplätze, wo schon deutlich wird, dass auch die Priester oder die den Gottesdienst vorstanden, schon einen herausgehobenen Platz hatten. Und in dem Haus hat man dann beim Umbau Mauern entfernt, um einfach einen größeren gesamten Raum zu erhalten. Und es gab sogar in diesem alten Gottesdienstraum schon einen Vorbereitungsraum für Täuflinge und sogar einen eigenen Taufraum. Da sehen wir, dass sich schon etwas in der frühen Kirche entwickelt hat, was dann auch später den späteren Kirchbau geprägt hat.
Und wie groß waren diese Räume? Wie viele Leute haben da hineingepasst?
Ich denke mal, das wären vielleicht so Räume gewesen sein, wo vielleicht 50 oder vielleicht sogar 100 hineingepasst haben. So genau kann man das sicherlich heute gar nicht so einschätzen. Aber jedenfalls mehr als 12 oder 15, die um einen Altar passen, vielleicht 50 oder 60 Personen ungefähr.
Sie haben ja gesagt, es ist Mitte des dritten Jahrhunderts entstanden. Was war denn da vorher?
Vorher, wie gesagt, da waren ja die Räume in den normalen Wohnhäusern, wo Christen gewohnt haben. Dort hat man sich versammelt und dann war die Kirche oder die christlichen Gemeinden gleichsam, ja, irgendwo, wo eine christliche Familie war, hat man sich dort versammelt. Man könnte auch sagen, in Rom, wenn wir jetzt von Rom sprechen, dass dann auch schon geheime Christentreffen in den Katakomben gab. Die Christen waren ja bis Anfang des 4. Jahrhunderts verboten, waren ja geheim und deshalb mussten sie sich Räume suchen. Und wenn sie schon mal in Rom gewesen sind und in den Katakomben unterwegs waren, da konnte man ja auch sehen, dass dort viele christliche Zeichen waren, wo sich einfach die Christen orientiert haben und dann auch versteckt in den Katakomben Gottesdienst gefeiert haben.
Sie haben gesagt, es waren geheime Treffen. Das heißt, Christ zu sein zu dieser Zeit, das war schon richtig gefährlich.
Das stimmt. Und deshalb gibt es ja aus dieser Zeit auch viele Berichte von Märtyrern. Wir haben viele Heilige, die gelebt haben in dieser Zeit und die ihr Leben für Christus gegeben haben, weil sie ihren christlichen Glauben bis zum Tod bezeugt haben. Können Bekannte wie Laurentius oder die heilige Agatha oder der heilige Sebastian oder viele andere, die in dieser Zeit als Märtyrer gestorben sind und die gleichsam auch der frühen christlichen Gemeinschaft auch Zeugen des Glaubens geworden sind und auch von vielen dann später als große Märtyrer verehrt worden.
Um 250 nach Christus wurde dann die erste Hauskirche gebaut, aber da gehört doch ordentlich Mut dazu, gerade wenn die Christen sehr gefährlich lebten.
Ja, das stimmt. Man hat die Kirche gebaut, vielleicht nach außen hin war das wie ein normales Wohnhaus, da hat man das nicht gesehen. Und nach innen hin war das halt wie eine Hauskirche. Und ich glaube, man musste halt sehen, wer da kommt und vorsichtig sein, damit man nicht erwischt wurde.
Also es gehört auf jeden Fall Mut dazu, so eine Kirche in so einer gefährlichen Zeit zu bauen.
Auf jeden Fall. Und die Christen damals, die waren halt auch Bekenner und missionarisch. Aber es war auch, wenn man von Rom ausgeht, eine Untergrundbewegung, die quasi versteckt versucht haben, möglichst gut ihren Glauben zu leben. Und sie haben auch gespürt, es kommt immer mehr dazu, wir werden immer mehr. Und ich denke, mit dieser Erfahrung war es natürlich auch immer schwieriger, diese Treffen geheim zu halten. Und durch die Menge derer, die dazugehörten, hat man halt dann Wege gesucht, wie man das auch ein Stück kanalisieren kann. Und den einen oder anderen oder auch eine ganze Reihe, die hat es dann getroffen, die wurden quasi gefunden und durch den Kaiser dann auch hingerichtet. Aber das hat die anderen Christen nicht unbedingt ermutigt, sondern hat sie eigentlich gestärkt, weil der Gedanke, das Leben für Christus hingegeben zu haben, schon etwas ganz Besonderes war.
Heute werfen wir einen Blick hier bei Radio Horeb in der Sendung Kurs Null auf unsere Kirchen. Und hierzu sind wir im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf. Kurs Null hier bei Radio Horeb. Wir werfen einen Blick auf unsere Kirchen. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Herr Pfarrer, Sie haben gesagt, um 250 wurde die erste Kirche, die erste Hauskirche gebaut. Nun, wie geht's denn da weiter? Wann entstanden denn so richtig große Kirchenbauten?
Ja, um 313 wurde ja das Verbot des Christentums aufgehoben. Und das ermöglichte natürlich für die Christen eine ganz neue Dimension. Also man konnte jetzt Kirchenräume erbauen und man war frei. Und deshalb hat sich dann auch schnell etwas entwickelt, wo man sagen könnte, das ist der Beginn des richtigen Kirchbaus. Man bezeichnet die erste Kirche, das heißt ein Gebäude, welches man nicht übernommen hat von irgendeinem Lagerraum oder einem größeren Saal, sondern wo man ganz konkret eine Kirche gebaut hat, die den Zweck hat, für die Gemeinde da zu sein, bezeichnet man die Kirche von Aquileia. Und die ist bis heute noch in ihrem Grundriss bekannt. Und man könnte sagen, ihre Gestalt wurde allein durch den christlichen Kult bestimmt. Sie war in schmuckloser Einfachheit und sie wurde halt so gebaut, dass sie den Bedürfnissen der Gemeinde entsprach. Die Kirche sollte nichts darstellen, sie war einfach ein Zweckbau. Und aber schon hier erleben wir Veränderungen, dass die Geistlichkeit und die Gemeinde immer stärker auch als Gegenüber erfahren wurde, sodass man dort in der Kirche zum Beispiel ein Gitter zwischen Volk und Altar gezogen hat. Diese Kirche in Aquileia war schon 10-mal so groß wie eine bescheidene Hauskirche. Aber sie waren, wenn man das mal allgemein sagt, eigentlich noch Zimmer oder Räume, die für den Gottesdienst oder für die Gemeindeversammlung bestimmt waren. Aber ein Unterschied auch zu der Hauskirche, dass der Altar nicht mehr ein einfacher Tisch war, den man in die Mitte gestellt hat, sondern hier war schon der Altar fest verankert, war praktisch schon fest unverrückbar und bildete auch in gewisser Weise den Mittelpunkt der Gemeinde, um den sich dann die ganze Kirche aufgebaut hat. Die Kirchen waren zu dem Zeitpunkt noch nicht geostet, sondern der Altar war die Mitte. Auf der einen Seite waren die Geistlichkeit und auf der anderen Seite versammelte sich die Gemeinde.
Mhm. Sprechen wir da von Kirchen? Es gibt ja auch Dome, es gibt Basiliken, es gibt Kathedralen. Was sind denn das für Unterschiede?
Genau, also da spricht man vielleicht noch von einer Kirche. Und dann beginnt natürlich für die Glaubensgemeinschaft, wenn man das jetzt mal von Kirche unterscheiden, also für die Christen eine neue Ära, als dann Kaiser Konstantin das Christentum aus seiner Verborgenheit herausführte und jetzt man alle Freiheiten hatte, um für den Gottesdienst oder auch für die Versammlung etwas zu schaffen. Der Kaiser Konstantin war natürlich den Christen sehr wohlgesonnen und er gab auch verschiedenen Würdenträgern, den Bischöfen, auch Ehrerweisungen und war ihnen gut zugetan. Und das zeigte sich bei Konstantin gleich, nachdem er einen Sieg über seine Gegner hatte. Und dann schenkte er zum Beispiel einem Bischof damals einen Palast. Und an diesem Ort sollte dann eine Kirche gebaut werden. Und allein durch das Mitwirken des Kaisers war man natürlich auch im gewissen Sinne dem Kaiser verbunden. Und deshalb haben sich auch die ersten Kirchbauten ein Stück weit dem Kaiserlichen angepasst. Und es gab in der Stadt Rom viele Gebäude und viele Bauwerke ganz unterschiedlicher Art. Und dennoch hat man sich bei den ersten Kirchen für einen schlichten Bautyp entschieden, die Basilika. Und wenn man sich das vorstellt, die Basiliken waren früher eigentlich so Markt- und Gerichtshallen, große Räume, wo die Leute drinne gewandelt sind und haben vielleicht auch ihre Einkäufe getätigt oder haben gehandelt. Und vorne am Kopf dieses Raumes, dieses großen Raumes, gab es dann eine erhöhte Stelle. Da wurde zum einen Gericht gesprochen oder es war ein erhöhter Sitz für den Kaiser. Und das war die Basilika und sie wurde zunächst zum Modellprojekt für den Gottesdienstraum der frühen christlichen Kirche. Eine Basilika ist eine drei- oder auch ein fünfschiffiger Saal, dessen Mittelschiff sich über die niedrigen Seitenschiffe erhebt und mit seinen Fenstern im Obergarten den Innenraum erhält. Und am Ende des Mittelschiffs befindet sich diese halbrunde Nische, diese Apsis, und dort hat halt, wie gesagt, entweder der Gerichtsherr oder der Kaiser seinen Platz gehabt. Und das hat sich ja dann gut angepasst, dass dann diesen Ort später dann der Sitz des Bischofs war, dass man einfach so gesagt hat, der Bischof ist auch in der Gemeinde der Älteste, der Herausgehobene und der bekommt dort auch einen besonderen Platz. Wenn Sie schon einmal in Rom gewesen sind, da haben wir ja ganz unterschiedliche Basiliken und da wird das auch immer noch deutlich, wenn man zum Beispiel in der Lateranbasilika ist oder in anderen großen Basiliken, da merkt man auch die Weite des Raums und wie viel Platz und wie viele Menschen der fassen kann. Und alles konzentriert sich dann auf den Altar, da wo das Mahl gefeiert wird. Dort der Altar ist die verbindende Mitte, ist der Tisch für die Eucharistie. Der Ort für die Laien, der hatte seinen Eingang im Osten und der Raum, wenn man jetzt von der Lateranbasilika mal ausgeht, der hat 53 Meter Breite und 90 Meter lang. Und wenn man das so nimmt, dann ist das wie ein Weg, der vom Eingang bis zum Altar führt. Man könnte das auch als Bild nehmen, ein Weg zur Begegnung mit dem Herrn, der auf dem Altar gegenwärtig ist oder gefeiert wird. Oder man könnte es auch als Bild nehmen, dass man im eigenen Leben Christus entgegengeht. Wenn man in die Tür eintritt, in die Kirche, in die Basilika und diesen Weg zum Altar hinschreitet, dass das auch ein Bild ist für unseren Glaubensweg, dass wir unterwegs sind zur Mitte, zu Christus selber. Ja, und die Apsis vorn, die setzt halt den Bischof in einen ganz besonderen Rang. Und in Rom war ja auch der Bischof oder der Papst dann auch schon in der frühen Kirche mit einer besonderen Autorität ausgezeichnet. Und deshalb hat er dort auch einen besonderen Platz, weil er auch als Bischof die Kirche in der Öffentlichkeit vertritt. Und deswegen hat er auch einen herausgehobenen Platz. Und der Lateran, die Lateranbasilika, die war ja 1200 Jahre lang Sitz des Papstes gewesen und ist ja auch bis heute noch die Papstkirche. Deshalb hat, wenn man auch hineinkommt und sie innen betrachtet, hat sie schon auch einen ganz besonders festlichen und ausgeschmückten Rahmen.
Mhm. Heißt das also, hohe Persönlichkeiten wie zum Beispiel Bischöfe und Päpste, da müssen natürlich dann auch die Kirche das Amt irgendwo widerspiegeln?
Genau. Und man sieht das ja auch heute in den Bischofskirchen, dass in ganz unterschiedlicher Art und Weise der Bischofsstuhl schon auch besonders gekennzeichnet ist und auch einen herausgehobenen Platz hat und damit auch deutlich wird, das ist der Leiter oder das ist halt der Erste, der Älteste und der hat in der Gemeinde eine besondere Autorität. Und deshalb hat er auch einen besonders herausgehobenen Platz. Und das hat sich schon in der frühen Kirche herausgestellt oder herausgeschält, dass einfach der Leiter der Gemeinde auch einen besonderen Platz hat beim Gottesdienst.
Wir werfen einen Blick auf unsere Kirchen hier bei Radio Horeb in der Sendung Kurs Null. Ich bin Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Sie haben eingeschaltet in der Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Heute werfen wir einen Blick auf unsere Kirchen. Wir sind dazu im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Er ist uns aus Diedorf zugeschaltet. Herr Pfarrer Bierschenk, nun, die Christen wurden ja immer mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass die Kirchenräume dazu immer größer werden mussten. Wie hat sich denn das Ganze weiterentwickelt?
Ja, wie gesagt, wir hatten ja die Basiliken. Und das waren ja eigentlich recht einfache Bauten mit offenem Dachstuhl. Auch manchmal waren gar keine Decken eingezogen, sondern einfach, man hat das Dach so gewölbt, oben drüber gehabt, ganz normal. Und dann musste man ja überlegen, wie geht's weiter und wie entwickeln wir unsere Bauten weiter. Und man hat damals sich nicht am Tempel orientiert, sondern an der Synagoge, weil ja die Synagoge der Versammlungsraum war, wo sich die Juden zum Gebet getroffen haben. Und von dem ist man ausgegangen und hat überlegt, ja, wie wollen wir denn unsere Gottesdiensthäuser gestalten und was sollen sie auch zum Ausdruck bringen. Und schon in früher Zeit, also noch im 4. Jahrhundert, gibt es schon Überlegungen, wenn wir jetzt neue Kirchen bauen, also schon noch im Grundriss einer Basilika, dann sollen sie natürlich auch was zum Ausdruck bringen. Und da gibt es schon eine Neuerung, dass man zwischen die Apsis und dem Längshaus ein Querhaus eingezogen hat. Das heißt, man hat vorne einen Querraum in den Gottesdienstraum, also in die Basilika eingebaut, wenn man auch neue geschaffen hat. Und dann hat man im Grundriss eine Kreuzform. Das Längshaus und das Querhaus, wenn man das so von oben als Grundriss betrachtet, sieht man, dass es Kreuz darstellt. Und das ist natürlich der Verweis, dass man in besonderer Weise den gekreuzigten Herrn im Blick hat, das Kreuz, das Erlösungszeichen. Und manche, die dann vielleicht auch kreativ waren, die haben auch in diesem Grundriss ein Bild des menschlichen Körpers gesehen. Das heißt, der Kopf, dann die Kopf und Hals durch die Apsis und den Chor, dann quer das Querhaus als die Arme und Hände und dann das gesamte Schiff als den Leib. Und das hat man natürlich auch auf den gekreuzigten Herrn bezogen, um deutlich zu machen, ja, das ist das Fundament, das liegt uns zugrunde, auf dem stehen wir und auf ihm wollen wir unser Leben, unser Gebet, unseren Gottesdienst gründen. Und das hat man dann in der Architektur versucht auch auszudrücken. Und zum anderen hat man natürlich den langen, weiten Raum der Basilika genutzt, um dann auch Prozessionen und feierliche Einzüge zu gestalten. Und man findet natürlich da auch Anklänge an den Kaiserkult, der ja auch festliches Gepränge hatte und auch Aufzüge, dass man das einfach genommen hat und dann christianisiert hat und dann aber nicht mehr den Kaiser gehuldigt hat, sondern wirklich auch Christus Ehre erwiesen hat, indem man ihm dann Lob und Dank durch Prozessionen und Lobgesängen dargebracht hat.
Herr Pfarrer Bierschenk, wer kam denn auf diese guten Ideen, zum Beispiel den menschlichen Leib in einer Kirche, in einem Bauwerk darzustellen, die Kreuzform? Das sind ja alles urchristliche Symbole.
Ich denke, es gab damals auch Bischöfe oder man würde vielleicht heute sagen auch Gelehrte der Theologie, aber vielleicht auch die ganz einfachen Gläubigen, die sich Gedanken gemacht haben, ja, wie können wir unseren Gottesdienstraum gestalten, sodass die Botschaft, die wir vermitteln wollen, dass sie auch im Raum spürbar erfahrbar wird, dass die Architektur etwas ausdrückt. Und dann gab es halt Bischöfe oder Älteste in den Gemeinden, die lesen und schreiben konnten und die dann halt auch mal solche Dinge aufgeschrieben haben. Und zum Beispiel ist dann von Ambrosius überliefert, dass er eine Inschrift angebracht hat, wo dann stand, kreuzförmig erhebt sich die Kirche. Die Kirche ist der Sieg Christi, heilig in hohem Triumph, weit sein Zeichen den Ort. Oder durch solche Worte oder durch Bischöfe, durch prägende Gestalten, die dann das auch verkündet haben. Und dann hat man versucht, die Predigt oder das Evangelium auch nach außen hin durch den Stein auszudrücken. Und die Kunst oder auch das Handwerk hat sich weiterentwickelt. Und dann hat man zur Ehre Gottes halt geguckt und gesucht, wie kann man wirklich das Beste und das Schönste, was wir haben, ja, in der Architektur auch zur Ehre Gottes verwirklichen. Und so ist das ein Zusammenspiel von Theologen, von Handwerk, von einfachen Gläubigen, die dann das vorangetrieben haben.
Und wer hat das Ganze denn finanziert, Herr Pfarrer Bierschenk?
Tja, das damals würde man sagen, die Reichen oder der Kaiser, der ja auch der Kirche wohlgesonnen war, hat sicherlich einen wesentlichen Beitrag da geleistet. Und sonst einfach die einfachen Gläubigen, die gesagt haben, ja, der Glaube ist uns wichtig und haben dann mitgeholfen. Und mit ihren einfachen Mitteln wurde dann ein Kirchbau manchmal über viele Jahre hinweg dann arrangiert. Und manche Reiche haben sicherlich mehr gegeben, Arme haben das gegeben, was sie konnten. Aber es gibt ja auch viele Zeugnisse, wo die Menschen wirklich alles gegeben haben, was sie hatten, zur Ehre Gottes und somit auch ermöglicht haben, dass diese Gebäude errichtet wurden. Mhm. Aber der Kaiser hat ja das sehr gefördert oder auch dann die Obrigkeiten und die waren ja mitunter auch sehr betucht. Und deshalb haben sie dann sicherlich auch ihren Beitrag dann geleistet, dass dann die Kirchen so unterstützt werden konnten.
Mhm. Zumindest haben wir das schon gehört, dass die Kirchen geostet sind. Was bedeutet denn das?
Das heißt, die Kirche, die hat ihren Blick nach Osten. Zum einen hat man natürlich den Osten gesehen, im Osten geht die Sonne auf. Und die Sonne war ja früher ein heidnisches Symbol. Aber die frühen Christen haben ja auch die aufgehende Sonne gleichsam mit Ostern verbunden, der auferstandene Herr Christus, das Licht der Welt. Und deshalb hat man die Kirche ihm entgegengebaut, also nach Osten hin, dann könnte man auch sagen nach Jerusalem, dem Ort des Geschehens. Und dann war praktisch der Altarraum im Osten Und der Mensch oder der Gläubige, der kam vom Westen in die Kirche hinein und ist dann gleichsam dem Licht entgegen oder Christus entgegen. Und er hat einem angeschaut. Und so war der Osten immer auch in besonderer Weise ein Bild dafür, sich dem Licht oder Christus oder der Sonne des Heils sich entgegenzustrecken, ihm entgegenzugehen. Und deshalb wurde auch dann das die Kirchen geostet, um das auch in der Architektur und im Raum deutlich zu machen. Und man hat das in den Kirchbauten immer wieder versucht und keine Mühen und keine Kosten gescheut, wenn das schwierig umzusetzen war, das dann trotzdem hinzubekommen, dass die Kirche gen Osten zeigt. Und damit hat man dann auch verbunden die anderen Himmelsrichtungen, sodass man den Norden, also wo die Sonne eigentlich oder die Nacht oder das Dunkle, wo die Sonne schon untergegangen ist, dann auch eher so zu symbolisieren mit Sünde und Tod, dass also dieser Eingang, wenn man ein Portal hatte, dann auch so gestaltet wurde mit Ornamenten oder mit Geschichten und oder die Norden mit Finsternis und Dämonenreich versucht hat, oder den Westen, wo die Sonne untergeht, halt mit Sünde und Tod symbolisiert hat, und den Süden halt, wo die Sonne am höchsten steht, dann mit Licht oder mit Leben, mit menschenfreundlichen Bildern ausgestaltet. So hat man dann diese verschiedenen Eingänge auch den Himmelsrichtungen und mit der Sonne, auch mit dem Stand der Sonne, in Verbindung gebracht und so auch eine christliche Theologie an den Portalen sozusagen angezeigt.
Das heißt, sie ist von innen christlich durchdacht worden, der Kirchenbau, aber auch von außen, dass wir von außen sehen, das ist eine Kirche, hier sind Christen zu Hause.
Genau. Und in der Romanik, den Baustil, den wir ja uns heute so ansehen, da war das Ganze, was in der Romanik gebaut wurde, da hat man ja auch diese Rundbögen überall, das sieht man ja bis heute noch schön, dann diese kräftigen Mauern, manchmal bis einen Meter dick, das soll halt auch die Kirche darstellen als wie eine Burg, das heißt auch ein Schutz. Die Kirche bietet uns Schutz. Man muss sich ja vorstellen, das waren riesige, große Kirchen und neben ringsrum waren die kleinen, manchmal Holzhäuser der Menschen, also ganz einfach und arm. Und darin erhebt sich wie eine Burg, wie ein kräftiger Bau, diese Kirche, wo man einfach sagt, die bietet den Menschen Schutz. Und das hat man dann auch theologisch so verstanden, ja, der Glaube ist für uns ein Schutz, da sind wir auch geborgen in diesem Raum, da sind wir sicher, da haben wir Halt. Oder die Rundbögen, auch ein Bild des überspannenden Himmels, und die ganze Romanik versucht in der Architektur, aber auch in dem, was sie so darstellt, ein Gleichnis des Himmels zu sein. Also das der Kirchenraum wie ein himmlisches Jerusalem, der Himmel auf Erden. Wenn wir in die Kirche gehen, kommen wir in den Bereich des Himmels, der quasi auf der Erde ist. Und so hat man auch die ganze Architektur verdeutlicht. Also die in Stein errichtete Kirche sollte ein Sinnbild der unsichtbaren Kirche sein.
Mhm. Darauf werden wir dann in unserer nächsten Sendung ein bisschen mehr eingehen, besonders auf die Romanik, was es bedeutet, diese Rundbögen, was es bedeutet, eine Krypta zu haben und was es bedeutet, die Kirche von außen zu sehen. Herr Pfarrer Bierschenk, herzlichen Dank dafür. Es war sehr hochinteressant gewesen. Und Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675120, und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht's mit der 8323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer. Und viele Informationen finden Sie auch zu allen anderen Sendungen auf dieser Internetseite www.horeb.org. Herr Pfarrer Bierschenk, darf ich Sie zum Ende um den Segen bitten?
Ja, der Gottesraum, der Gotteshaus oder das Gotteshaus lädt uns ein, immer wieder uns bei ihm zu versammeln und dort auch den Segen Gottes zu empfangen. Und dann ist es gut, immer wieder auch in diesem Gottesraum sich bewusst zu machen, hier ist der Herr mitten unter uns und dort schenkt er uns seinen Segen. So möchte ich Ihnen den Segen erteilen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne euch und all eure Lieben der gute und menschenfreundliche Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.